Bitcoin-Gebühren gehen durch die Decke. Ethereum verdient dank den Meme-Coins. Und wieso musste der CEO von Ripple 200 Millionen US-Dollar bezahlen? Das und mehr in dem Crypto Market Talk diese Woche. Heute sprechen wir über Bitcoin, spezifisch über die Gebührenstruktur, welche in den letzten Tagen vielen Bitcoin-Nutzern eigentlich Kopfzerbrechen zubereitet hat. Dann sprechen wir über die Meme-Coins, die momentan auch auf Ethereum regieren. Dann sprechen wir über Ripple und deren SEC-Case und wieso dieser 200 Millionen US-Dollar gekostet hat. Und zum Schluss noch Worte zu Polkadot. Springen wir jetzt aber eigentlich zu diesem Statement, Bitcoin is not under attack, ist Bitcoin unter Angriff, unter einer sogenannten DOS, Denial of Service Attacke. Auf der einen Seite sagen die Bitcoin-Maxis ja und andere sagen nein. Grund dafür ist grundsätzlich diese Statistik hier und zwar die Grafik hier ganz, ganz rechts und zwar die Gebührenstruktur. Die hat nämlich fast die drittgrößte Gebührenhöhe erreicht seit eigentlich den letzten x Jahren. Wir haben natürlich im ersten größeren Bullrun 2017 hier eine Gebührenmaxima gehabt und dann noch hier entsprechend im 21, nachdem natürlich der zweite bisschen größere Bullrun hier stattgefunden hat und jetzt ohne Bullrun mit geringen Preisen trotzdem hier verrückte Gebühren auf Bitcoin. Das heißt, eine Bitcoin-Transaktion kann zum Teil bis zu 20 US-Dollar im Schnitt kosten. Viele fragen sich, ja, haben wir das gewollt? Das war ja nie unser Ziel. Wir wollten günstige Transaktionen, schnelle Transaktionen und eine Alternative für das Zahlungssystem. Wir sehen auch hier auf mempool.space die Situation, hat sich ein bisschen gebessert, variiert aber wirklich von Stunde zu Stunde. Mittlerweile sind wir hier bei knapp 6,26 US-Dollar pro Transaktion. Aber wie gesagt, in den letzten Tagen hat eine Transaktion entsprechend viel gekostet. Was sind die Gründe dafür? Einer der Gründe sind BRC20 Tokens. Das sind nämlich mit der Erstellung durch die Ordinals auf Bitcoin wurde es nicht nur möglich, Bilder und Videos auf der Bitcoin-Blockchain zu verewigen, sondern eben auch Text. Und Text wird momentan verwendet, um sogenannte BRC20 Tokens zu erstellen. Das heißt, sehr ähnlich wie die ERC20 Tokens auf Ethereum. Das bedeutet, wir haben jetzt plötzlich, und das ist jetzt BRC-20.io, plötzlich hunderte von anderen Coins. Wir haben hier natürlich unterschiedliche Meme-Coins. Wir haben hier Brr, wir haben hier Shiba, wir haben Elon, wir haben Not Gonna Make It, Moon, Pizza, Bank und so weiter. Und das führt jetzt natürlich auch schlussendlich dazu, dass die Leute halt anfangen, mit dieser Bitcoin-Blockchain so zu spielen, so zu interagieren, also ähnlich wie bei den Meme-Coins. Das führt dann natürlich dazu, dass jede Transaktion, jeder Mint Geld kostet. Und wenn dann plötzlich der Hype da ist, weil alle anfangs natürlich dachten, die NFTs, Bitcoin-NFTs sind der nächste große Hype, dass es schlussendlich da entsprechend auch die Transaktionsgebühren in die Höhe geschellt hat. Nämlich, weil eben die Leute hier Transaktionen nach und nach machen und tätigen und neue Coins erstellen und es auch natürlich gewisse Limite per Mint gibt. Das heißt, man muss vielleicht mehrmals minten und mehrmals die Transaktionsgebühren bezahlen. Jetzt ist das hierzulande für jemanden, der sagen wir mal 1000, 2000 US-Dollar für eine Transaktion, für einen Wert von 2000 US-Dollar eine Transaktion tätigt, ist das nicht weiter schlimm, wenn man 20 US-Dollar zahlen muss. Aber für jemanden im Drittweltland, der eine Transaktion von sagen wir 100 US-Dollar Gegenwert quasi schicken möchte, der möchte natürlich nicht 20 US-Dollar Transaktionsgebühren bezahlen, weil das natürlich auch, also es sind ja in El Salvador oder in anderen Drittweltländern, ist das natürlich lebensnotwendiges Geld, das man hier über die Bitcoin-Blockchain verschickt und dann zählt natürlich jeder US-Dollar und das hat bei vielen Bitcoin-Entwicklern wirklich Frust ausgelöst. Es sollte aber sehr wahrscheinlich auch eine neue Diskussion auslösen, nämlich ist Bitcoin so, wie wir es kennen, entsprechend skalierbar? Muss sich etwas ändern und was muss sich ändern? Das ist die ganz große Frage. Wir kämpfen ja seit einigen Jahren schon bei Ethereum mit gleichen Problemen. Und auch deshalb, glaube ich, ist das eine Riesengeschichte, die wir hier quasi unlocked haben. Nächste Geschichte, eine wichtige, ist, dass die Bitcoin-Zahlungsmöglichkeit in Liechtenstein eventuell schon bald kommen könnte. Das sagt zumindest der Premier Daniel Risch. Er sagt zwar nicht, wann genau, aber er sagt, dass durchaus gewisse Staatsdienstleistungen, aber auch Steuern zum Beispiel mit Bitcoin bezahlt werden könnten. Das hat der Premier in den letzten Tagen ganz klar gesagt. Jetzt ist Liechtenstein nicht das einzige Land, natürlich El Salvador, bei welchem man entsprechend alles in Bitcoin bezahlen kann, wurde als sogenanntes Legal Tender, also als Währung akzeptiert. In der Schweiz gibt es ja in Lugano und in Zug die Möglichkeit, gewisse Dienstleistungen in Bitcoin zu bezahlen. Aber Liechtenstein könnte eventuell das erste Land in der Eurozone werden, welches Bitcoin wirklich für alles akzeptieren wird. Ob es dann schlussendlich wirklich nur bei den Staatsdienstleistungen bleibt oder im Alltag, das bleibt noch dahingestellt. Rein vom Chart her hat sich nicht viel getan. Viele Leute fokussieren sich natürlich auf die Meme-Coins, sind so ein bisschen nebenher Bitcoin und Ethereum am Beobachten. Die Gebührenstruktur hat jetzt natürlich auch nicht geholfen. Und was wir hier sehen ist, dass sich Bitcoin so ein bisschen um diese 28.000 US-Dollar herum klammert, will nicht so richtig drüber steigen, will aber auch nicht runtergehen. Das könnte eventuell jetzt die Formation eines Head & Shoulders sein. Von daher warten wir mal ab, ob wir hier auf die 23.000 fallen, dann die zweite Schulter eventuell sich bilden wird. Wie gesagt, Meme-Coins ist die andere große Geschichte und das erfreut vor allem die Ethereum-Validatoren, denn die werden natürlich auch dafür bezahlt, dass die Meme-Coins auf dezentralisierten Börsen bezahlt werden, dass sie getradet werden, dass sie von A nach B verschickt werden. Die Transaktionsgebühren sind nämlich auch auf Ethereum gestiegen. Hier bis etwa Ende Mai ging es eigentlich immer so um die 1000 ETH herum bei den Gasgebühren und dann ab Mai etwa ist das Ganze um 500 bis sogar 1000 ETH gestiegen, in den letzten Tagen sogar über 2500 ETH, wobei wir auch ganz klar hier einen Downward Trend sehen. Das bedeutet, die Meme Coins legen sich eventuell ein bisschen, wie gesagt, die Ethereum Validatoren, die freuen sich, denn die werden für diese Transaktionen bezahlt, also denen ist es eigentlich egal, was auf der Blockchain schlussendlich getradet wird. Wenn wir den Chart so ein bisschen anschauen, sehen wir, auch hier hat sich nicht viel getan. Auch Ethereum geht eher auf die Seite, kann sich nicht so richtig entscheiden, kann sich auch nicht richtig an die 1800 klammern, beziehungsweise versucht da ein bisschen raufzukommen, aber es scheint nicht sehr positiv auszusehen. Wir werden sehr wahrscheinlich auch hier so ein bisschen eine Head & Shoulders Kombination sehen, das heißt die 1546 oder wenn wir eine Range anschauen möchten, wären es etwa die 1500, die meiner Meinung nach sehr spannend hier aussehen. Als nächste News Story sprechen wir über Ripple, ganz spezifisch Brad Garlinghouse, den CEO von Ripple. Der sitzt nämlich jetzt gerade beim Dubai Fintech Summit und erzählt unter anderem, wenn ich euch wäre, würde ich kein Fintech in den USA starten. Jetzt, wieso kommt so ein Statement von einem US-amerikanischen Unternehmer? Ganz klar, er ist natürlich frustriert wegen dem Gerichtsfall mit der SEC. Sie kämpfen seit Jahren und haben anscheinend gemäß seinem Statement auch schon 200 Millionen US-Dollar ausgeben müssen, um hier diesen Gerichtsfall zu gewinnen. Und momentan ist es, wie gesagt, 50-50. Es könnte in beide Richtungen fallen. Brad Garlinghouse sagt auch zum Beispiel, dass die Eurozone mit MiCA, also dieses Markets in Crypto Assets, aber auch die Vereinigten Arabischen Emirate mit ihrer Virtual Assets Regulatory Frameworks, dass sie da entsprechend weiter sind im Vergleich zu den USA und dass das grundsätzlich auch ein Grund dafür sein könnte, dass Ripple eventuell aus den USA rauswandert in eine andere geografische oder wirtschaftliche Zone. Nichtsdestotrotz, das Geschäft von Ripple läuft gut, denn Ripple verkauft ja unter anderem XRP-Tokens, welche für einige Produkte von Ripple gebraucht werden. Aber nicht alle, denn die haben auch Dienstleistungen, die gebraucht werden oder die man brauchen kann für Fintechs, Banken oder andere Organisationen, komplett ohne XRP-Tokens. Aber eben ein Teil dieser Dienstleistung ist in Kombination mit XRP-Tokens. Das Ganze hat sogar 336 Millionen US-Dollar im Q1 eingebracht, gemäß dem Q1-Bericht. Jetzt ist das, wie gesagt, eine gute Zahl. Wir sind knapp 140 Millionen US-Dollar höher als im letzten Quartal. Und das ist ja eine gute und positive Sache für Ripple. Allerdings, wie gesagt, wenn wir hier zurückgehen für ein neues Fintech oder eine neue Kryptofirma, sind eben 200 Millionen nicht einfach so mal zur Ausgabe bereit. Von daher, Fintech und Kryptofirmen werden es schwierig in den USA haben. Das wird auch so ein bisschen im Chart repräsentiert. Wir sehen hier ganz klar Range Trade hier zwischen knapp den 32 Cent bis hier hin zu etwa 51 Cent. Der Chart könnte in beide Richtungen gehen. Ich bin noch nicht ganz sicher, wie die SEC-Sache ausgehen wird. Ich vermute momentan Anti-Krypto-Weg von den USA. Das heißt, man macht eventuell einen Präzedenzfall aus dem Ripple-Fall. Von daher könnte das natürlich auch negativ sich auswirken auf den XRP-Kurs. Und zum Schluss noch ein paar Worte zu Deloitte. Die haben nämlich eine Partnerschaft mit Polkadot's Kilt Protocol angegeben. Und zwar werden sie Digital IDs unter anderem auch für KYC und KYB Services entsprechend nutzen. Sie möchten die Identitäten überprüfen, nutzen dafür eine Polkadot Parachain, die sich Kilt Protocol nennt, weil sie ganz klar gesagt haben, digitale Verifikation und digitale Identitäten sind um einiges effizienter. Sie sind einfacher und sicherer und wir haben die Möglichkeit, entsprechend hier neue digitale Marktplätze über E-Commerce, DeFi und Gaming entsprechend zu öffnen. Das bedeutet, Deloitte wird auf Kilt setzen. Kilt, wie gesagt, eine Parachain, hat auch auf den Polkadot-Kurs nicht wirklich einen starken Einfluss gehabt, weil eine Parachain grundsätzlich nur Teil des Ökosystems ist, aber eine eigene Währung hat, eigene Tokenomics etc. Das bedeutet auch deshalb, sehen wir hier ganz klar einen Boden von Polkadot, der hier nicht wirklich irgendwie durchbrechen möchte. Das wäre vor allem für die Langzeit-Trader grundsätzlich etwas Positives. Aber wer hier einsteigen möchte, muss sich bewusst sein, wir haben noch einen ziemlich steilen Weg nach oben und ob Polkadot hier quasi aus diesem Boden von knapp 4 US-Dollar jetzt gerade bei 5 US-Dollar rauskommen kann, das ist natürlich die andere Frage. Das war's von dem Crypto Market Talk. Diese Woche unbedingt diesen Kanal abonnieren, um keinerlei Krypto-Nachrichten zu verpassen. Wir hören uns und sehen uns in der nächsten Folge. Machen Sie es gut und bis dann.